und schon eine längere Zeit, vor 3 Jahren. Und ja, ich freue mich, heute mal wieder bei euch sein zu können und bin ja sehr dankbar auch, Selina, für deine Spontanität. Ich muss tatsächlich zugeben, wenn ich in großen Gemeinden bin, dann werde ich spätestens am Donnerstag oder Mittwoch oder manchmal Anfang der Woche schon angeschrieben. Könntest du mir bitte die Lieder schicken? Und hier habe ich mir gedacht, wow, es hat sich keiner gemeldet von Gechingen. Da muss wirklich ein guter Spieler da sein. Und tatsächlich, ich konnte ihr meine Lieder geben und sie hat es wunderbar gespielt. Vielen Dank dir dafür. Ja, ich habe heute ein Thema mitgebracht. Es kann sein, dass es dich betrifft, kann aber auch sein, dass es dich nicht betrifft. Wenn es dich nicht betrifft, dann freue ich mich umso mehr. Aber wenn du den Eindruck hast, boah, dem kann ich ein bisschen was abgewinnen, dann freut es mich auch. Ich wollte mal fragen, gleich zu Anfang, gibt es eine Person in der Bibel, die euch richtig gut gefällt, die euch ein Vorbild ist? Und wenn ihr den Namen sagt, dann ganz kurz, was euch gefällt. Also nur in einem Satz, was euch an dieser Person fasziniert. Das ist keine Frage einfach nur so, sondern ihr dürft euch jetzt wirklich melden. Was ist eine Person, die ja, die so ein Vorbild für euch ist? Ja, bitte.
Saulus, der Kirchen verfolgte und der größte Missionar wurde als Paulus.
Ah, ja. Der Saulus, der zum Paulus wurde, ja. Genau. Ja.
Die Esther, die für ihr Volk
Oh ja. Die mutige Esther, genau. Das Waisenkind. Noch jemand? Ja.
Jesus als der gute Hirte.
Oh ja, das ist auch ein schönes Bild, genau. Jesus überhaupt unser Vorbild, gell? Es gibt eigentlich kaum ein schöneres Vorbild, aber es ist auch schön, wenn man biblische Personen hat, wo man sagt, oh, dem kann ich so nachempfinden, das trifft mein Herz. Ja, meine Lieblingsperson ist in der Bibel nicht ganz so augenscheinlich, tatsächlich. Sie ist nicht so bekannt. Sie war eher eine stille und eine treue Begleiterin von Jesus und hat sich aber ausgezeichnet schlussendlich durch eine hundertprozentige Hingabe und Nachfolge an ihn. Und wir werden jetzt mal unseren Blick in ein kleines Häuschen in Bethanien werfen. Da, wo Jesus immer wieder gerne zu Besuch war, vielleicht rattert es schon bei dem einen oder anderen. Und ja, hier bei diesen drei Geschwistern, Lazarus, Maria und Martha, war Jesus immer wieder gerne. Hier konnte er so richtig ausruhen von seinen täglichen Lasten und seine Seele auch mal baumeln lassen. Ellen G. White sagt, in diesem Heim in Bethanien konnte Christus von dem beschwerlichen Kampf seines öffentlichen Wirkens sich ausruhen. Schlagen wir mal auf gemeinsam Lukas 10, 38 bis 42. Lukas 10, 38 bis 42. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Sie setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen, und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du hast viele Sorgen und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. In einer Gemeinde hatte ich es auch mal gefragt und dann hat tatsächlich eine Frau gesagt, sie empfindet, also ihre Lieblingsperson ist die Martha. Und da habe ich mir gedacht, oh wow, die Martha. Und dann hat sie gleich hinterher geschossen. Und ich verstehe nicht, dass der Heiland, also dass Jesus hier so dermaßen auf sie reagiert. Das versteht sie überhaupt nicht. Ich persönlich glaube, dass Jesus hier in diesem Moment sie nicht tadeln oder bloßstellen wollte, sondern er wollte sie auf etwas aufmerksam machen, nämlich auf auf eine Haltung, die im Endeffekt aus dem Gleichgewicht geraten ist bei ihr. Und vielleicht geht es euch im Endeffekt genauso wie mir. Wir können uns sehr gut in die Martha hineinversetzen. Und da habe ich doch gleich mal was mitgebracht, um das ein bisschen anschaulich zu machen. Damit ihr das nicht vergesst, die Predigt werdet ihr vielleicht so schnell nicht vergessen. Geschirrtuch. Das war in Bethanien die Situation, in dem Haus. Wir können uns vielleicht sehr, sehr gut mit dem Martha identifizieren. Und ich möchte euch jetzt verraten, wer meine Lieblingsperson ist. Vielleicht könnt ihr es schon erraten. Nicht die Martha, sondern die Maria. Und ich möchte euch jetzt auch sagen, warum. Was mich an ihr so fasziniert, ist, dass mir auffällt, immer wenn über die Maria gesprochen wird in der Bibel, dass sie an einem ganz bestimmten Ort zu finden ist, nämlich an den Füßen zu Jesu. Nie woanders, immer an den Füßen zu Jesu. Und die erste Begebenheit, ihr könnt es gerne aufschlagen, Johannes 11, 32, da ist die Situation so, dass der Lazarus gestorben ist und ihr wisst, Jesus viel zu spät gekommen, also viel zu spät gekommen aus der Sicht von Maria und Martha und den vielen, die trauern. Und in 11:32 steht dann, als Maria dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sagte zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Wir wissen ja, dass Lazarus auferstanden ist. Aber interessant, Martha begegnet Jesus auch, aber sie begegnet ihm auf Augenhöhe. Maria hingegen begegnet ihm zu seinen Füßen. Eine weitere Begebenheit, Jesus ist bei dem Simon zu Hause, das ist ein Pharisäer, alle Männer sind da, die wichtig waren, die Jünger und so weiter. Und dann kommt doch tatsächlich die Maria daher mit einem, ihr kennt die Geschichte, mit dem Kostbarsten, was sie überhaupt in den Händen hat, ein Gefäß, mit ein Alabastergefäß mit reinster Nade darin und legt sich zu den Füßen oder setzt sich, kniet sich zu den Füßen Jesu und bricht es auf und salbt ihm die Füße, weint und macht im Endeffekt mit ihrem Haar, trocknet sie seine Füße ab. Ein Bild der, ich glaube, das ist das schönste Bild der Hingabe einer Person überhaupt in der Bibel. Und das lesen wir in Johannes 12, 3 bis 4, in Johannes 12, 3. Auch da war sie wieder an den Füßen Jesu zu finden. Und Matthäus 28, Vers 9, da ist die Auferstehung. Und auch dort, als sie Jesus begegnet, fällt sie Jesus zu Füßen. Ich finde es ganz, ganz spannend, dass der Matthäus, der Lukas und der Johannes immer davon sprechen, wo die Maria zu finden ist. An den Füßen zu Jesus. Von keiner anderen Person. Also irgendwie glaube ich, muss es auch mit ihnen oder muss es ihnen zumindest in die Augen gefallen sein, dass die Maria wirklich immer an diesem Ort war, an den Füßen Jesu. Kommen wir zurück zur ersten Begebenheit. Jesus sitzt im Wohnzimmer, im Esszimmer der drei Geschwister. Martha ist sehr stark beschäftigt. Sie hat alle Hände voll zu tun. Ihr Kopf schwirrt und ihre Hände, die flogen nur so noch schnell das Wasser aus dem Brunnen holen, das Brot im Ofen nicht vergessen, das Obst und Gemüse muss noch geschnitten werden und angerichtet werden, der Tisch war noch nicht gedeckt, meine Güte, wie die Küche nur aussah. Sie hält inne und denkt sich, wo ist eigentlich Maria? Wir sehen, die Martha war bemüht, um ihre Gäste zu versorgen. War das falsch? War das falsch? Nein, ihr schüttelt den Kopf. Nein, es war nicht falsch. Und tatsächlich Hebräer 13, Vers 2 sagt, dass Gastfreundschaft wir nicht vergessen sollen, denn dadurch haben manche schon Engel beherbergt. Also das Gastfreundschaft ist wirklich ein ganz, ganz eine tolle Gabe, die wir einsetzen sollen. Aber wir können uns jetzt fragen, warum sagt Jesus nun hier zu ihr, Martha, Martha, du hast viele Sorgen. Die doppelte Namensnennung, ich habe das vorhin ja schon gesagt, macht einfach hier eine Dringlichkeit deutlich. Und Ellen G. White schreibt im Leben Jesu dazu, dass eine, dessen Martha bedurfte, war ein ruhiges und andächtiges Gemüt, ein tieferes Verlangen nach Erkenntnis hinsichtlich der zukünftigen Dinge des ewigen Lebens, und der für das geistliche Wachstum so notwendigen Gaben. Das hat Jesus gesehen in all ihrem Tun und Treiben. Martha wurde hier nicht für ihren Dienst getadelt, sondern weil sie den ersten wichtigsten Dingen nicht an die erste Stelle gesetzt hat. Ist euch das Verhalten von der Martha bekannt? Kommt es euch auch so vor, als würden wir pausenlos von einem To-Do zum nächsten rennen? Mir scheint, als würde uns Martha und Maria zwei ganz unterschiedliche Arten von Christen zeigen. Die einen Christen, Adventisten vielleicht, die mit ganz großem Einsatz und perfektem Management ihr Leben gestalten. Sie sind fleißig, sie sind engagiert, sie sind organisiert, aber oft mit einem gestressten und einem sorgevollen Herzen. Und dann gibt es die anderen, die wie Maria ihr Leben aus der Verbindung zum Herrn führen, mit Blick auf ihn, in seiner Kraft, in seiner Abhängigkeit, durch seine Führung, nicht getrieben, sondern getragen. So war Maria. Sie vergisst die Zeit zu den an den Füßen Jesu. Es ist unfassbar. Könnt ihr euch vorstellen, ihr sitzt in diesem Raum und es klappert und es stöhnt und man merkt deutlich, da will doch jemand Hilfe haben. Aber sie ist so fokussiert. Sie nimmt überhaupt nicht wahr, was um sie herum passiert. Im Leben Jesu heißt es, 517 die Seite, während Christus seine wunderbaren Belehrungen austeilte, saß Maria zu den Füßen, eine ehrfürchtige und demütige Zuhörerin. Maria bewahrte diese Worte aus dem Mund des Heilandes in ihrem Herzen, die wertvoller waren wie irdische Schätze. Es ist fast so, als würde die Zeit in diesem Zimmer stille stehen, wenn wir auf Maria schauen. Wir spüren, Marias Hingabe an Jesus war absolut echt. Und das nicht ohne Grund. Denn sie hatte, bevor sie Jesus kennengelernt hat, ein wirklich richtig liederliches Leben geführt. In Markus 16, 9-11 heißt es, dass Jesus von ihr 7 Dämonen ausgetrieben hat. Das ist nicht wenig. Und der Simon, wenn wir noch mal ganz kurz in das Fest gehen, der hat sich nur gedacht, als er die Maria da an den Füßen zu Jesus sitzt und das Alabastergefäß geöffnet hat und weinenderweise mit ihren Haaren die Füße trocknet, da hat er sich nur gedacht, wenn Jesus wüsste, was das für eine Frau ist, dann würde er das nicht an sich machen lassen. Aber Jesus hatte Maria vergeben. Und die Maria hat mit großer Hingabe reagiert. Wie sieht es in deinem Leben aus? Hat Jesus dir vergeben? Mit welcher Hingabe reagierst du auf Jesus? Als Maria so zuhörte und Martha am Herumwurschteln war, zeigt sie mir durch ihr Verhalten, dass sie eine Priorität in ihrem Leben hatte. Und diese Priorität heißt, erst der Herr, dann der Dienst. Erst der Herr, dann die Arbeit. Erst der Herr, dann das Studium oder die Schule. Erst der Herr, dann das Handy und so weiter. Wie ist es in deinem Leben? Machst du die Zeit mit Gott zur obersten Priorität? Kannst du dann so alles um dich herum vergessen? Nimmst du dir auch wie Maria die Zeit, auf Jesus zu schauen? Ihm gut zuzuhören und dann alles mit im Gebet mit ihm zu besprechen? Oder hast du schon eine Liste von To-Dos im Kopf vor dem Aufstehen? Wer kennt das? Bevor er überhaupt aufsteht, geht der Kasten schon an da oben. Wenn wir an den Füßen zu Jesus sitzen, dann komme ich in die Ruhe hinein. Die Begegnung mit Gott sollte nicht flüchtig sein. Wenn ich zu den Füßen Jesu sitze, heißt es auch, dass das ist ein Bild von das spricht Demut, wenn ich zu den Füßen. Ich bin demütig. Ich begegne Jesus in der Bibel nicht auf Augenhöhe. Und das Sitzen zu den Füßen ist ein Zeichen von Hingabe. Es ist die Einstellung eines Jüngers und einer Jüngerin in der Gegenwart des Meisters. Erst der Herr, dann die Arbeit. Vermutlich kennt ihr das Buch Wunder über Wunder von Pavel Goya. Wer kennt das? Aha, oh ja, das sind ja einige, genau. Super. Also der Pavel, der hatte sich verpflichtet, ich erzähle es kurz für die, die es nicht kennen, hatte sich verpflichtet, seine Andachts- und Gebetszeit erst am Morgen zu beenden, wenn er die innere Gewissheit hatte, dass Gott mit ihm ist und ihn durch den Tag begleitet. Das hat er Gott versprochen und so hielt er sich auch daran, wenn er verschlafen hatte. Und so verschlief er eines Morgens und er wusste, er will seinem Gelübde treu bleiben. Und er wusste, wenn er seinem Gelübde treu bleibt, eben erst in die Andacht, in die Begegnung mit Jesus zu kommen, dann verpasst er aber den Unterricht bei einem der schlimmsten kommunistischen Lehrer, es kommt aus Rumänien, den es damals, also den er überhaupt je gehabt hat. Ein sehr strenger. Aber er ließ sich nicht davon abhalten. So kam er 2 Stunden später wieder in die Schule. Und er hat gehört, dass dieser Lehrer krank geworden ist. Er hat nichts verpasst. Ein anderes Mal, sagt er, hat er wieder verschlafen. Aber dieses Mal ging es darum, dass jemand ihm seinen Lohn verweigert hat. Und er hatte einen Termin beim Baubezirksdirektor und er wusste, wenn er den verpasst, dann sieht es auch mit ihm persönlich schwierig aus. Und tatsächlich, Gott hat ihn erinnert an sein Versprechen. Pavel, wir hatten noch keine gemeinsame Zeit. Was hättet ihr jetzt gemacht? Wärt ihr gegangen? Oder hättet ihr euer Versprechen gehalten? Also ich bin mal ehrlich, ich glaube, ich hätte gedacht, ich hole das nach. Ich fahre schnell, lieber Gott, und ich hole das nach, ganz sicher. Aber Pavel hat es nicht gemacht. 2 Stunden später kam er zu diesem Amt und er tritt vor zur Sekretärin und die Tür geht auf. Und was passiert? Der Bezirksbaudirektor macht die Tür auf und hatte den ganzen Morgen Sitzungen und ist zu dem Zeitpunkt erst fertig geworden. Das können wir erleben, wenn wir mit Gott, ja, wenn wir Gott zur ersten Priorität setzen. Ich bin mir sicher, dass Pavel auch einen Kampf in sich hatte. Aber er hat eine gute Entscheidung getroffen, genau wie Maria, eine gute Entscheidung getroffen. Erst der Herr, dann meine Aufgaben. Und ihr Lieben, selbst Jesus Christus hat den Vater zur obersten Priorität gesetzt. Er hat es uns als Vorbild vorgemacht, wirklich immer, selbst nach einem ereignisreichen Tag, selbst wenn er spätabends erst fertig wurde, Leute zu versorgen mit Essen oder seine Jünger oder, dann ist er in die Berge und ist zu seinem Vater und hat gebetet, ganze Nächte durch. Hatte Jesus es nötig? Ja, er hat es nötig. Haben wir es nötig? Ich glaube schon. Auch Ellen G. White, ihr kennt sie, viele Bücher geschrieben, viele wegweisende Bücher, inspirierte vom Heiligen Geist, inspirierte Bücher geschrieben, hat oft nächtelang, ist sie um 2 oder 3 Uhr aufgestanden, und hat geschrieben und die Nächte im Gebet verbracht. Und an ihrem geisterfüllten Leben wird deutlich sichtbar, durch das bis heute Millionen von Menschen beeinflusst werden, wie sehr Gott diese Zeit der Gemeinschaft mit ihr gesegnet hat. Charles Spurgeon sagte einmal, manchmal denken wir sind zu beschäftigt, um zu beten. Das ist ein großer Fehler. Denn Gebet bedeutet, Zeit zu sparen. Habt ihr diese Erfahrung schon gemacht? Ich glaube ja, dass es stimmt, weil wenn wir beten und unseren Tag mit Gott besprechen, dann legt er seinen Segen darauf. Er gibt uns seine Führung und er lässt es gelingen. Und wir dürfen das Gelingen Gottes in unserem Leben nicht unterschätzen. Ich möchte euch kurz von der Jana erzählen. Jana ist ein Teil aus unserem Erweckungsgebetskreis am Sonntag von 6 bis 7. Und sie hat ein Experiment gemacht mit 3 kleinen Kindern. Jetzt sind sie schon ein bisschen größer. Hat sie gesagt, sie möchte vor ihren Kindern aufstehen und möchte in die Andacht kommen, möchte zu den Füßen Jesu sitzen, um zu beten und sein Wort zu lesen. Und sie hat das eine Woche ausprobiert. Nach einer Woche meldet sie sich, weil wir haben immer so einen Erfahrungsteil, und hat gesagt, ihr Lieben, sie hat das erzählt, dass es ihre Erfahrung war, und sie hat gesagt, ihr Lieben, früh aufstehen lohnt sich, denn nicht das lange Schlafen bringt Erquickung, sondern die Begegnung mit Gott. Nicht das lange Schlafen bringt Erquickung, sondern die Begegnung mit Gott. Vielleicht geht es uns wie Martha. Und ich möchte bemerken, es sind auch die Martins hier angesprochen oder die Männer hier angesprochen. Das ist kein Fall von nur, dass es nur Frauen betrifft. Auch Männer sind aktiv. Auch Männer können die Zeit zu den Füßen Jesu verpassen, wenn sie sich die nicht zur Priorität nehmen. Vielleicht hast du, wie gesagt, To-Dos im Kopf und deine inneren Antreiber sagen dir, ich brauche jetzt diese Zeit, sonst komme ich nicht durch den Tag. Oder der Morgen ist schon so stressig und du denkst dir, das krieg ich nicht hin. Oder du sagst, es ist mir nicht möglich, noch früher aufzustehen, wie ich eh schon aufstehe. Jetzt haben wir hier einige Rentner, die wird es nicht betreffen. Aber wenn man im Arbeitsleben steckt, dann ist es nicht leicht. Es ist nicht leicht. Ich glaube, Pavel und Jana haben eine gute Entscheidung getroffen. Und Ellen G. White schreibt im Sieg der Liebe, Christi Werk braucht aufmerksame, energievolle Mitarbeiter. Es ist für alle Marthas mit ihrer rührigen Geschäftigkeit in religiösen Belangen ein weites Betätigungsfeld. Aber lass sie zuerst mit Maria zu den Füßen Jesu sitzen. Lasst Fleiß, Bereitwilligkeit und Tatkraft durch die Gnade Christi geheiligt sein. Dann wird solch ein Leben als eine unüberwindbare Kraft zum Guten wirken. Innerhalb dieser Beziehung zu Jesus, sag ich euch, hat Maria hier Dinge sehen, hören und erleben können, die ganze Jüngerschar nicht gesehen hat. Maria hat ihn auf den Tod vorbereitet. Als Jesus verraten wurde, haben ihn die Jünger verlassen. Maria nicht. Sie hatte eine ganz, ganz feste Beziehung zu ihm. Petrus hat Jesus verleugnet. Die Jünger haben Angst gehabt. Maria hatte keine Angst vor der Männerwelt, die sie verachtet hat, Jesus die Füße zu salben. Maria hat das gute Teil erwählt, sagte der Herr. Und was war das? Sie saß einfach nur zu den Füßen und hörte seinen Worten zu. Und was war das gute Teil? Es war der eine, der vor allen anderen Dingen in unserem Leben notwendig ist. Wenn wir den Platz zu seinen Füßen überspringen, dann wird es uns gehen wie Martha. Wir sind sehr beschäftigt mit vielem Dienen und sehr besorgt und unruhig. So ein Christenleben steht in großer Gefahr, zu einem blanken Aktivismus zu verkommen, wo dann sogar die gewünschte Frucht ausbleibt. Ellen G. White schreibt in dem Buch Erziehung, Seite 260, viele bringen sich selbst um ihre Andachtszeit und um den Segen inniger Gemeinschaft mit Gott. Sie haben es so eilig und kommen deshalb nicht wirklich zur inneren Stille. Raschens, schrittens begeben sich in die Gegenwart Christi, verfallen kurze Zeit in den geheiligten Umkreis, ohne allerdings auf die Weisungen des Herrn zu warten, weil sie sich nicht die Zeit nehmen, ihre Last wirklich bei Jesus abzuladen und dort zu lassen, kehren sie mit all den Belastungen wieder zurück zu den täglichen Pflichten. Kennst du das? Du kommst ganz kurz in diesen geheiligten Umkreis, in diesen geheiligten Moment zu Jesus und dann merkst du doch am Tag, dass die Sorgen und die Gedankenlast und alles noch an dir klebt. Zu wenig Zeit mit Jesus verbracht. Und die wichtigsten Fragen kleben dir immer noch in deinem Kopf. Die sind noch nicht gelöst worden. Melody Mason schreibt in ihrem Buch Bitte um mehr. Ich weiß nicht, wer kennt das Buch Bitte um mehr von Melody Mason? Okay, das die Hälfte, ich empfehle euch, dieses Buch zu lesen. Also wirklich ausgesprochen gut. Sie schreibt, es scheint doch fast so, als würde meine tägliche Zeit mit Gott nicht verhandelbar sein. Ich muss selbst dafür sorgen, denn ich brauche seine Kraft und Leitung, um sicher voranzugehen. Wenn wir das wissen, warum geht es uns oft so wie Martha? Was denkt ihr? Weil wir schwach sind. Wir sind schwach. Martha hatte durch ihren übermäßigen Dienst keine Gemeinschaft mit Jesus. In ihrer ganzen Aufmerksamkeit galt dem Dienen, aber nicht demjenigen, dem sie dienen wollte. Dabei saß Jesus leibhaftig in ihrem Haus. Könnt ihr euch das vorstellen? Jesus saß in Marthas Haus. Er sitzt auch jeden Morgen in eurem Haus, in eurem Zimmer und wartet. Ihr Lieben, an Jesus liegt es nicht, dass er keine Zeit hat. Wenn jemand sehr viel zu tun hat, dann ist es sicherlich Jesus. Er regiert diese ganze Welt mit den ganzen Menschen darauf. Er kämpft im Hintergrund einen guten Kampf für uns. Aber dieses Wort, ich habe keine Zeit, gibt es bei Jesus nicht. Und das, weil Jesus auf Beziehung ausgerichtet ist, auf Nähe, auf Ewigkeit. Jesus wartet Tag für Tag. Er ist da. Er sitzt in unserem Zimmer und wartet, dass wir kommen und in die Beziehung wie die Maria zu ihm hineinkommen. Maria wurde zur treuesten Nachfolgerin von Jesus. Sie hatte das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden sollte, sagt Jesus. Sie hatte ihr Leben mit Haut und Haaren Jesus übergeben und nichts zurückbehalten. Nichts, nichts. Vielleicht ist es auch für uns heute Morgen eine neue Einladung, Maria Magdalena zum Vorbild zu nehmen. Auch wir dürfen Jesus täglich in seinem Wort bestaunen. Und hier geht es nicht nur darum, entschuldigt, wenn ich das sage, den Kalenderzettel zu lesen. Oder einfach nur zu sagen, lieber Gott, beschütze mich heute an diesem Tag und danke für das gute Essen. Das sind nette Gebete, aber die sind nicht tief. Die werden mich nicht in die Beziehung zu Jesus hineinbringen. Jesus wartet täglich auf uns, dass wir wie Maria zu seinen Füßen sitzen, ihm zuhören und alles sagen, was uns bewegt. Wir dürfen Jesus täglich unser Herz hinstrecken, damit er es bewahrt, prägt und verändert durch seinen Heiligen Geist. Die Bitte um den Heiligen Geist jeden Morgen ist notwendig für unser Leben. Wie war Marias Motto? Wer kann sich daran erinnern? Erst ja, laut. Erst, bitte.
Zu Jesu Füßen.
Erst der Herr, dann der Dienst. Erst der Herr, dann die Arbeit. Erst der Herr, dann das Studium, die Schule, die Kinder, was auch immer. Erst der Herr, dann das Handy. Wie war Marias Motto? Erst der Herr. Der Dienst, ihr Lieben, kann einmal von uns genommen werden. Aber Jesus kann nicht von uns genommen werden, wenn wir in der Beziehung zu ihm sind. Ich möchte gerne ein Gedicht noch lesen, abschließend, der den Gedanken noch ein bisschen verstärken soll. In der stillen Zeit am Morgen, ehe des Tages Mühe beginnt, ehe die Herzenstür sich öffnet und was weltlich Eingang findet, ganz allein mit Jesus in der frühen Morgenruh, in Gemeinschaft mit dem Himmel, erst dann deine Pflichten tu, als ein Vorspiel jenes Segens, den du einst genießen wirst, lass die Seele Frieden finden, wie der Tau die Rose küsst. In der stillen Zeit am Morgen, deine Bibel nimm zur Hand, sammle eifrig jeden Lichtstrahl aus dem dir verheißenen Land. Beim Geschäfte, auf dem Markte, sei dies Leuchten dein Geleit. Bring dein Inneres zum Blühen wie der Blume schönes Kleid. Und wie funkelnde Juwelen füllen die Worte deinen Tag, werfen Glanz auf deine Wege, komme, was da kommen mag. Die stille Zeit am Morgen, auch wenn nur ein Augenblick, ist weit besser als die Stunden, wenn das Mühen liegt zurück. Sie sanfter Himmelsregen gibt des Mannas täglich teil, welches früh gesammelt werden muss, sonst schmilzt das Brot derweil. Darum fasse gleich am Morgen jene ausgestreckte Hand, halt dich fest an seiner Liebe, bleib in Gottes Friedensband. Ihr Lieben, ich möchte euch das einfach dringlichst ans Herz legen. Wir leben vor der Wiederkunft Jesu und wir haben nur eine Chance, diese Zeit zu bestehen, wenn wir in die Beziehung zu Jesus Christus hineinkommen. Nur dann, wenn wir ihn anbeten, wenn wir durch den Heiligen Geist geführt sind, wenn wir sein Wort kennen. Und ihr lieben Vorträge sind wichtig, aber das eigene Studium ist unablässig. Beherzigt das, denkt an Maria und nehmt diese zwei Stühle mit in euren Alltag und entscheidet euch jeden Tag aufs Neue, welchen Stuhl ihr zuerst bedient. Amen.
Amen.